Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bücher und Bildung, die haben mehr miteinander zu tun als nur denselben ersten Buchstaben. Heute am Welttag des Buches gehen wir dem einmal nach. Welche Rolle spielen Bücher noch im Studium? Wie verändern sich derzeit die Bibliotheken? Weshalb startet China eine Buch- und Leseoffensive? Und was bringt das Projekt Eine Uni, ein Buch? Ich bin Thekla Jahn. Willkommen. Zwischen Bücherstapeln fast verschwunden, in die Lektüre dicker Wälzer vertieft, das klassische Bild der Studierenden hat sich gewandelt. Heute sind Ohrstöpsel und Tablettasche obligatorisch und WLAN-Schlüssel schneller auswendig gelernt als irgendetwas anderes. Spielen Bücher keine Rolle mehr im Studium? Die Frage hat Daniela Siebert in der Universitätsbibliothek der TU Berlin Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen gestellt.
Nachhaltiges Management. Eigentlich lese ich in Online-Datenbanken alle verfügbaren Bücher, weil ich mich in der BIP nicht so konzentrieren kann, wie ich das zu Hause kann. Deswegen finde ich Online-Datenbanken super und finde super, dass sie alle digitalisiert sind.
Also ohne Bücher, also ich bin eigentlich nie ohne Bücher ausgekommen. Erst Wirtschaftsingenieur, dann Automobilelektronik und ganz am Anfang Politikwissenschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne Bücher geht. Einfach auch mal, um sich stärker zu vertiefen.
Ich studiere Medizin, da sind Bücher sehr wichtig. Wir lernen eigentlich nur mit Büchern. Ich kann nicht lernen mit einer elektronischen Ausgabe. Ich brauche es in Papier und am besten auch so, dass ich was reinschreiben kann.
Also ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und meistens, wenn es kommt zum Recht, also weil ich studiere zum Beispiel als Modul Wirtschaft, Privatrecht, ziemlich kompliziert, nicht einfach selbst zu verstehen und auch wenn ich zum Tutorium oder zur Vorlesung gehe, reicht das nicht. Also ich muss es selber versuchen, irgendwie weiterzulesen, damit ich den Stoff besser verstehen kann.
Kommunikation. Also ich lese nicht am Computer, ich lese nur aus analogen Büchern. Ich habe das Gefühl, ich nehme es besser auf.
Wirtschaftsinformatik. Also wir müssen ja für die Vorlesung viel Literatur lesen. Da bekommen wir immer auch ein Vermerk, dass man da auch noch zu Hause was anschauen sollte, was eigentlich auch zu empfehlen ist.
Was zu empfehlen ist, schließlich gefährdet Lesen die Dummheit. Mit diesem treffenden Slogan hat vor Jahren mal ein Buchverlag geworben, immer gern genommen. Orte, an denen sich jeder, nicht nur Studierende, kostenlos bilden können, sind die öffentlichen Bibliotheken. Über längere Zeit waren sie zu reinen Ausleihinstitutionen mit immer weniger Ausleihwilligen geworden. Doch das ändert sich zurzeit. Ein Generationenwechsel hat begonnen und damit wandelt sich auch die klassische Bibliothek. Sie wird zum trendigen Treffpunkt, an dem nicht nur gelesen wird, sondern auch gestritten, geschlafen, geflirtet oder ganz kreativ gearbeitet oder einfach nur rumgedaddelt wird. Fabian May hat sich in Nordrhein-Westfalen in den Bibliotheken umgesehen.
Ruhe bitte. Den Satz kennt man aus Büchereien. In der Stadtteilbibliothek Köln-Kalk gilt er nicht mehr überall. In einer Einrichtung zwischen Buchladen, hippem Café und modernem Gemeinschaftsbüro kraxeln Kinder auf einem riesigen Stoffhasen herum. Ein Mädchen fährt mit einem Roller durch die Gegend. Es gibt Spielkonsolen, einen 3D-Drucker und eine Roboter-Programmierstation.
Wie sollen die Kostenfunktionen jetzt aussehen?
An einem der Arbeitstische sitzen zwei Schüler und zwei Schülerinnen.
Wir lernen jetzt für die Abschlussprüfung und ich komme so zweimal die Woche jedes Mal hier zum Lernen.
Warum hierher? Weil lernen kann man ja theoretisch auch zu Hause.
Ja, aber ich finde, hier ist einfach diese Atmosphäre viel angenehmer. Man fühlt sich hier viel wohler, das ist für mich wie ein Zuhause und so alles.
Ach ja, Bücher gibt es natürlich auch. Luftig angeordnet in den Regalen. Und einen Bereich, wo man sie in Ruhe lesen kann. Im Spätsommer 2018 wurde die Bibliothek in Kölns durchmischtestem Viertel neu eröffnet. Nun deutlich länger offen und nach Gesprächen mit den Kalkern von Grund auf umgestaltet zu einem sogenannten dritten Ort. Ein Ort nicht zu Hause, nicht Schule oder Arbeit, aber trotzdem ein Lebensmittelpunkt, in dem man einfach sein und sich wohlfühlen kann, egal wer man ist. Ein sozialräumliches Konzept, das gerade schwer in Mode ist. Der Bibliothekswissenschaftler Tom Becker, Vorstandsmitglied im Berufsverband Information Bibliothek.
Wir müssen eigentlich Bibliotheken als Verb nehmen, wir Bibliotheken. Wir treffen uns mit ungewöhnlichen Leuten an netten Orten und kommen miteinander ins Gespräch, quasi die Kölschkneipe ohne Kölsch.
Ohne Konsumzwang, dafür mit Büchern, und auch für Kinder.
Hallo, ihr beiden.
Auch wenn Hannelore Vogt die manchmal zur Ordnung rufen muss. Die Direktorin der städtischen Bibliotheken führt durch ihren Vorzeigestandort. Sie erzählt, dass nach der Umgestaltung
sich die Nutzung um 50% verändert hat nach oben und dass deutlich mehr Jugendliche auch hierher kommen.
Bibliotheken werden im Moment ernsthaft neu gedacht, auch von der Politik. Der Landtag diskutiert gerade einen Gesetzesentwurf von FDP und CDU. Bibliotheken sollen grundsätzlich auch sonntags geöffnet haben dürfen. In Mönchengladbach hat man mit der Sonntagsöffnung schon rund 5 Jahre Erfahrung. Gute, sagt die Bibliotheksleiterin Brigitte Behrendt. In die interkulturelle Familienbibliothek in Mönchengladbach-Reit kommen sonntags neben Familien und Berufstätigen auch sehr viele junge Menschen, sagt Behrendt. Und freut sich,
dass wir eben breiteste Bevölkerungsschichten erreichen mit dem Bildungsangebot und dass es uns besonders gut gelingt, auch junge Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen.
Behrendt glaubt, dass das auch auf den sozialen Frieden im Stadtteil zurückwirkt.
Ich denke, es trägt schon dazu bei, dass der stabiler wird, dass mehr Menschen Chancengleichheit kriegen.
Bibliotheken der Zukunft. Sie könnten in etwa so aussehen wie in Kalk oder in Reit. Also ganz anders, als man sich eine Bibliothek bis dato vorgestellt hat.
Ich finde, das müssen Bibliotheken als dritte Orte auch können, überraschen.
Der Stifterverband, das ist eine Gemeinschaftsinitiative von verschiedenen Stiftungen und Unternehmen, die sich Bildung, Wissenschaft und Innovation verpflichtet fühlen. Zum dritten Mal startet passend zum Welttag des Buches die von ihm angestoßene Veranstaltungsreihe Eine Uni, ein Buch. Ein Semester lang sollen sich ausgewählte Unis möglichst kreative Gedanken machen über genau ein Buch. Ich habe vorab mit Dr. Volker Meyer-Guckel vom Stifterverband gesprochen und ihn zunächst auf das Motto angesprochen. Eine Uni, ein Buch, das lässt mich nämlich im ersten Moment irritiert zurück. Denn Universitäten verbinde ich mit ziemlich vielen Büchern, angefangen beim Seminarapparat über die einzelnen Institutsbibliotheken bis hin zur zentralen Universitätsbibliothek. Viele tausend Bücher also. Warum, habe ich Volker Meyer-Guckel gefragt, wollen Sie jede Uni ausgerechnet auf ein Buch reduzieren?
Ich will sie ja nicht reduzieren, ich will sie ergänzen um ein Buch. Das ist der Grundgedanke. Über alle Fächergrenzen hinweg, über alle Hierarchiegrenzen hinweg. Die Verwaltung soll sich auseinandersetzen mit diesem Buch, genauso wie die Professoren und die Studierenden. Und der Grundgedanke ist, dass dieses Buch Anlass für einen hochschulübergreifenden Diskurs über irgendein Thema, was sich die Hochschule aussucht, in Gang setzen soll. Zum einen, um so ein bisschen damit auch eine eigene Identifikation mit der Hochschule zu erzeugen. Und zum anderen, weil wir glauben, dass die einzelnen Fächer sich mittlerweile so spezialisiert haben, dass ein gemeinsames Reden über Dinge eigentlich im Alltag kaum noch vorkommt. Man redet natürlich über Bücher, selbstverständlich, aber meistens nur innerhalb der eigenen Fakultät oder innerhalb der eigenen Disziplin.
Wenn Sie sagen, Sie wollen Identifikation, das ist ja etwas, was im Arbeitsleben heutzutage mit dem Arbeitgeber eher selten geworden ist. Und miteinander reden über ein Thema, über Gedanken eines Buches, das ist natürlich ganz interessant. Wer wählt dann aber bei Ihnen die Bücher aus, die alle interessieren könnten, alle miteinander verbindet, alle Disziplinen?
Das ist ehrlich gesagt auch nicht vorgegeben. Also der Vorschlag kann von einer Studierendengruppe kommen, der kann aus der Verwaltung kommen, es kann von einem einzelnen Personen kommen. Interessant ist, dass wir eben auch das als Kriterium hinterlegt haben. Wir haben ja einen Wettbewerb ausgeschrieben und die Uni soll darlegen, erstens, wie sind Sie zu der Auswahl gelangt? Denn das ist ja auch schon ein Verständigungsprozess, der erstmal organisiert werden muss. Und zweitens, welche originellen Formate der Beschäftigung mit diesem Buch gibt es? Natürlich kann ein Buch gelesen werden und im Rahmen von Seminaren besprochen werden oder im Rahmen von Vorlesungen vorgestellt werden. Aber das sind ja eher so klassische Formate. Genauso gut könnte man sich ja vorstellen, dass man dazu einen Slam macht oder die Bevölkerung einlädt, ja, um dann auch Uni zu öffnen. Da gibt es keine Grenzen, was die Ideen über Formate angeht. Und je origineller, desto besser.
Welche Ideen haben Sie am meisten beeindruckt?
Also es ist schon wirklich interessant, wenn man mal schaut, also mit welchen Büchern sich bestimmte Universitäten beschäftigen. Also der ganze Range. Also das beginnt bei Aesops Fabeln. Ja, das hat im vergangenen Jahr die TU Dortmund zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht. Asterix wird an der RWTH Aachen gelesen. Da wird man sich fragen, warum lesen Sie Asterix? Aber das Interessante ist eben, dass sich jede einzelne Disziplin, ja, mit Elementen aus diesem Buch beschäftigen soll. Also zum Beispiel, welche biochemischen Fakten gibt es eigentlich, damit so ein Zaubertrank so schnell wirken kann? Ja?
Sind die Naturwissenschaftler gefragt.
Genau, wie funktionieren eigentlich Reisen, ja, in der Antike? Ja, also da treffen sich ja immer dann auch unterschiedliche Völker und Stämme. Wie kommen die eigentlich zueinander in der Antike, wo es doch gar keine moderne Mobilität gibt? Also solche Sachen, das sind jetzt, ich würde mal sagen, sehr originelle Bücher. Es gibt aber auch Utopien, Dystopien, die gelesen werden. Natürlich wissenschaftliche Abhandlungen, Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit. Die Freie Universität Berlin, um das vielleicht noch zu ergänzen, liest den Knigge. Ja, also beschäftigt sich damit, wie man eigentlich miteinander umgehen soll in der Öffentlichkeit.
Fehlt das in Berlin besonders?
Ja.
Könnte man sich fragen.
Also es ist wirklich immer wieder überraschend, auf welche Ideen die Universitäten kommen und dann auch welche Begründungen sie dafür liefern.
In diesem Jahr ist unter anderem Dürrenmatts Komödie Die Physiker ein Buch, das bearbeitet wird, aber auch das unerwartete Managen, wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen. Da habe ich das Gefühl, dass es den Menschen auch darum geht, ihre eigene Situation als Arbeitnehmer möglicherweise oder auch als Arbeitgeber im Institut zu reflektieren.
Ja, das letzte Buch, was Sie angesprochen haben, das unerwartete Managen, ist interessanterweise von der Bundeswehr-Universität in Hamburg vorgestellt worden. Ja? Also möglicherweise hat das dann auch damit zu tun, in welchen zukünftigen Arbeitskontexten die Studierenden möglicherweise arbeiten, und gerade im Verteidigungsministerium und in der Bundeswehr ist ja gerade viel im Gange. Ja? Vieles, was selbstverständlich in der Vergangenheit war, ist jetzt in Frage gestellt, und da passt so ein Buch natürlich auch wunderbar in einer Curriculumstruktur.
Eine Uni, ein Buch, da frage ich mich, ist das das Buch, das aus Papier und Leineneinband ist, das überhaupt noch gefragt ist? Oder geht es nur noch um den Inhalt, den Lesestoff gerne heute digital konsumiert?
Diese sehr, sehr altertümliche Form, ja, der Medienauswahl, nämlich ein Buch und sich zusammensetzen und darüber gemeinsam sprechen, dass das auch vielleicht in der heutigen Zeit so eine Sehnsucht wieder befriedigt. Also tatsächlich sich hinzusetzen, über einzelne Seiten zu diskutieren und im Angesicht, ja, von Angesicht zu Angesicht und auch über Fächergrenzen hinweg. Ich glaube, das ist eine relativ altmodische Idee, aber durchaus hip, wenn man so schön sagt, ja.
Bibliotheken sind mittlerweile, das ist ganz erstaunlich, wieder sehr gut besucht. Allerdings erst seit Bücher Meter rausgeräumt werden und es mehr freien Raum, mehr Stühle, mehr gutes WLAN gibt. Eine beginnende Metamorphose der Bibliotheken sozusagen, die eines Tages im virtuellen Raum endet, in dem sich dann Avatare treffen, recherchieren und sich untereinander über Wissen austauschen. Was meinen Sie?
Dass sich die Universitätsbibliotheken wandeln von einem Bucharchiv zu einer Medieninformationszentrale, ja, wo ganz unterschiedliche mediale Aufbereitungen von Informationen, ja, abgerufen werden können, sei es online, sei es in Papier oder sei es irgendwie auf Microfiche. Also das wird sicherlich die Zukunft sein. Irgendwo wird es einen Raum geben, und ich glaube, diese Raumfrage, wie sich eigentlich das Lernen in Architekturen neu verortet, ja, das wird eine ganz interessante Frage sein, und die Universitätsbibliotheken stehen da im Mittelpunkt des Wandels. Das werden tatsächlich Räume sein, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, kommt man jetzt physisch zusammen und nutzt irgendwie digitale Angebote, das wird alles ineinander verschmelzen. Und das ist eigentlich der Spannende an der ganzen Sache. Ich glaube, die Universitätsbibliotheken können auch nicht architektonisch so bleiben, wie sie waren, sondern müssen sich da neu erfinden.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen aus den letzten Jahren als Stifterverband, der die Reihe, den Wettbewerb Eine Uni, ein Buch ausgelobt hat? Was sind die Ergebnisse, der Profit, wie man so schön sagt?
Also der Gedanke ist eben, in einer Welt, die zunehmend in Blasen, die berühmte Filterblase, also wo man sich sozusagen in abgeschotteten Communities eigentlich bewegt und sich nur noch selten begegnet. Ja? Da wieder Räume zu schaffen, über Klassengrenzen hinweg, über Hautfarben hinweg, über soziale Abgrenzungen hinweg in ein Gesprächsformat zu kommen. Das ist der Grundgedanke. Wie nachhaltig das dann ist, das muss man über die Zeit sehen.
Jetzt ist der Stifterverband ja eine Gemeinschaftsinitiative von verschiedenen Stiftungen und Unternehmen. Wäre das nicht auch ein Projekt als nächstes? Nicht eine Uni ein Buch, sondern ein Unternehmen ein Buch?
Gute Idee, ja. Also werde ich mal in die Unternehmen hineintragen. Ich finde das eine großartige Idee.
Sagt Dr. Volker Meier-Guckel vom Stifterverband. Eine Uni, ein Buch, die Veranstaltungsreihe in 10 ausgewählten Universitäten Deutschlands beginnt morgen. Dankeschön.
Ich danke auch. Wiederhören.
Einem ambitionierten Projekt, das den Diskurs zwischen allen befördern soll, die an einer Uni arbeiten, zu einem ebenfalls ambitionierten Projekt in China.
Campus und Karriere. International.
In China hat die Regierung längst erkannt, dass Lesen nicht nur eine erhaltenswerte Kulturtechnik ist, sondern auch bildet. Und angesichts der maximalen Digitalisierungstendenzen im Land soll nun doch wieder die Buchkultur gefördert werden. Am besten soll jeder lesen und dazu werden jetzt die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Axel Dorloff aus Peking.
In Chinas Hauptstadt Peking sollen innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre 700 neue Buchhandlungen entstehen. Die Gesamtzahl würde damit auf etwa 1.700 anwachsen. Die Analyse der chinesischen Regierung ist eindeutig. Der Markt wird es für Buchläden in China nicht richten. Damit neue entstehen und alte weiter existieren, müssen Buchhandlungen, aber auch die Lesekultur generell gefördert werden. In Peking waren die Fördermittel für Buchläden im vergangenen Jahr fast 3-mal so hoch wie in den Jahren zuvor. Mietzuschüsse, Erlass der Umsatzsteuer oder konkrete Mittel für Projekte, Umbauten oder Renovierungen. Alles, damit das klassische Buch seinen Platz in der Gesellschaft behält. Durch den digitalen Wandel hat das Buch nämlich auch in China zuletzt an Bedeutung verloren. China ist aber ein Land mit alter Lesekultur. In international vergleichenden Studien zum Leseverhalten schneiden die Chinesen immer noch gut ab. Seit 2006 gibt es eine große staatliche Lesekampagne, um Leselust und Lesekompetenz im Land zu stärken. Bei der Förderung der Buchkultur gibt es aber Einschränkungen. In China wird genau darauf geachtet, was für Bücher auf den Markt und in den Verkauf kommen. Zensur und ideologische Kampagnen haben längst auch die Buchläden erreicht. Besonders bei ausländischen Büchern gucken die Zensurbehörden genauer hin. Gefördert wird das, was der Parteiführung in China als harmlos erscheint. Design, Architektur, Lifestyle oder Popliteratur. All das gilt als unproblematisch.
Wie viel Bildung dann übrig bleibt, wenn alles unproblematisch sein muss, das ist die Frage. Diskurse, wie sie in westlichen Ländern geführt werden, sind da wohl eher nicht zu erwarten. Heute nach den Osterfeiertagen mit wahrscheinlich ziemlich viel gutem Essen kann man sich schon mal Gedanken machen über Ernährung. Das machen wir heute und gucken in Richtung vegane Ernährung. Unter Studierenden finden sich nämlich ziemlich viele Veganer. Da liegt es nahe, veganes Mensaessen anzubieten oder gleich eine ganze vegane Mensa. Die erste gibt es bereits an der Uni Erlangen-Nürnberg. Die zweite wurde heute an der TU Berlin eröffnet. Was es dort heute Mittag zu essen gab und ob dort Essensmissionare unterwegs sind, Claudia van Nerck weiß es.
Felix Wirsch-Pitzky ist glücklich. Vor dem Architekturstudenten steht ein Teller mit duftendem Gemüsecurry und Vollkornreis. Super, sagt der Veganer.
Ich muss nicht mehr darauf achten, dass irgendwas drin ist oder so. Ich vertraue drauf und habe vom Muffin bis zur Suppe alles.
Schon als Schüler aß Felix Wirsch-Pitzky kein Fleisch. Später verzichtete er auf Käse, Milch und Eier.
Zum einen wegen den Tieren, die recht ethische Gründe, Gesundheit, aber hauptsächlich aus der Ethik. Schon seit 11 Jahren.
Heute Vormittag um 11 Uhr öffnete die vegane Mensa an der Technischen Universität Berlin. Felix Wirsch-Pitzky, kleiner schwarzer Hut und Nasenring, ist der erste Esser. Missionieren will er niemanden mit seinem Ernährungsstil.
Nee, überhaupt nicht. Die Familie ist vegan, aber das Umfeld ist Fleisch. Und es stört mich jetzt nicht, wenn die daneben sitzen, weil wer nicht selbst drauf kommt, dem muss ich das auch nicht zeigen.
Vegan ohne ideologische Bevormundung. Darauf legt auch Petra May-Hartung Wert, die Geschäftsführerin des Berliner Studierendenwerkes. Wer Fleisch, Käse und Ei essen will, kann das in der Mensa im ersten Stock tun. Unten speisen ab sofort die Pflanzenesser vor grünen Fototapeten. Für jeden etwas dabei.
Das würden wir nie machen an einem Mensa-Standort, wo es die einzige Mensa weit und breit wäre und dann alle Studierenden darauf verpflichten würde. Wenn ihr bei uns essen wollt, müsst ihr vegan essen. So ist das nicht.
Studierende mit Currywurst, Buletten und Schnitzeln auf ihrem Teller dürfen auch ins Erdgeschoss kommen und sich neben die Veganer setzen, sagt Petra May-Hartung. Die Geschäftsführerin des Studierendenwerkes ist gespannt, was passieren wird.
Also ich hoffe mal, dass es dann keine militanten Studierenden gibt, die sie dann irgendwie ansprechen. Aber natürlich könnten sie das, natürlich. Ja. Also wir haben überhaupt keinen Erziehungsauftrag. Wir haben jetzt hier eher so einen kleinen Forschungsauftrag.
Denn mehr als 13% der Berliner Studierenden geben an, sich vegan zu ernähren. Darauf wollen und müssen die 57 Mensen und Kaffeebars an den Hochschulen der Hauptstadt reagieren. Neben der vegetarischen Mensa an der Freien Universität gibt es also ab sofort die vegane an der Technischen Universität. Der Name Veggie 2.0, die tiefgrüne Mensa.
Wir brauchen so eine Mensa oder wir haben uns entschieden, das zu machen, weil wir dann hier auch die Möglichkeit haben, Rezepte auszuprobieren, auch zu entwickeln. Das ist ja ein ganz neues Feld, auch in der Gemeinschaftsgastronomie. Also wir sind ja für ganz Berlin, für alle Mensen zuständig. Wir haben überall in allen Mensen auch veganes Essen. Und das braucht bestimmte Anforderungen der Zubereitung, Aufbewahrung, Standzeiten und so weiter. Und das können wir hier halt gut üben.
Cappuccino mit Hafermilch und Ananas-Kokos-Chili-Smoothie an der Kaffeebar. Nebenan Gemüsebratling oder Nudeln mit Zucchini-Bärlauch-Pesto. Was sonst noch auf dem Speiseplan steht, weiß die fleischessende vegane Köchin Nicole Graf.
Heute haben wir Zucchini-Cremesuppe. Eine Getreide-Bolognese mit Spaghetti, den Bulgursalat mit Minze und ein Wokgericht mit vielen verschiedenen Gemüse, mit Staudensellerie, Fenchel und mit Chiasamen.
Nudeln gehen immer, deshalb hat das Studierendenwerk neben der Mensa eine gläserne Manufaktur aufgebaut. 30 Kilo Nudeln aus Hartweizengrieß schafft die Maschine momentan. Bis zu 800 Kilo täglich können es werden. Spaghetti mit Getreide-Bolognese ist der Renner heute. Pommes laufen immer gut, allerdings mit schlechtem Gewissen.
Leider ja. Normalerweise eigentlich esse ich auch was anderes, aber ja, heute ist es Pommes.
Pommes rot-weiß, die Mayonnaise ohne Ei, versteht sich.
Photoshop, Filter-Apps, maximale Verfremdung. Mit Fotos ist vieles möglich. Maximale Manipulation inklusive. Da kann man schon mal die Frage stellen, ist Fotografie noch dokumentarisch? Und das tun die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten. Am Mikrofon von Campus und Karriere verabschiedet sich Thekla Jahn. Einen schönen Nachmittag.